ARD. Kant für Eilige. Ein Podcast von Stefan Nölke und Katrin Wenzel. Mit Katharina Thalbach und Matthias Matschke. Folge 3. Eine Revolution der Denkungsart.
Unser Zeitalter ist das eigentliche Zeitalter der Kritik, der sich alles unterwerfen muss.
Auch wieder so ein prägnanter Satz von Immanuel Kant, der das Anliegen einer ganzen Epoche auf den Punkt bringt. Wenn er will, kann er brillant formulieren, mitunter auch witzig und ironisch. Dass der Königsberger Professor aber auch staubtrockene Bücher schreiben kann, davon gleich mehr. Bleiben wir zunächst bei der Kritik, der sich alles unterwerfen müsse. Ansonsten
erregen sie gerechten Verdacht wider sich.
Damit sind gemeint Kirche, Religionen, Monarchen, das ganze System politischer Machtausübung.
Sie können auf unverstellte Achtung nicht Anspruch haben, die Vernunft nur demjenigen bewilligt, der ihre freie und öffentliche Prüfung hat aushalten können.
Ein Affront gegen die Machtverhältnisse. Konkret aber auch gegen die Instrumentalisierung der Wissenschaft sowie deren eigene vorauseilende Anbiederung an die Mächtigen. Kritik, damals noch ein relativ neues Wort und mit C geschrieben, wird im Laufe des 18. Jahrhunderts zu einem Kampfbegriff der Aufklärung. Nicht zuletzt dank Kant, für den sie Mittel und Methode darstellt, um gegen den vermeintlich gottgewollten, alternativlosen Status quo der ständisch autoritären Gesellschaft anzugehen. Als wichtigste Waffe seiner Polemik und Grundlage für seine Neuorientierung wendet sich Kant der reinen Vernunft zu. Wobei die Vernunft schon seit Ende des 17. Jahrhunderts zum Leitstern des neuen aufgeklärten Zeitalters geworden war. Und beide Schlüsselbegriffe der Aufklärung bringt er nun im Titel seines großen Werks zusammen.
Kritik der reinen Vernunft.
1781 erschienen, ist es eines der wichtigsten Bücher der Philosophiegeschichte. Zum Leidwesen ganzer Generationen von Studierenden, die sich seit 2 Jahrhunderten durch den Text quälen. Denn der ist schwer verständlich, was 50 Jahre nach Erscheinen auch der Schriftsteller Heinrich Heine moniert.
Warum aber hat Kant seine Kritik der reinen Vernunft in einem so grauen, trockenen Packpapierstil geschrieben? Ich glaube, weil er fürchtete, die Wissenschaft möchte etwas von ihrer Würde einbüßen, wenn sie sich in einem leichten, zuvorkommend heiteren Tone ausspräche. Er verlieh ihr daher eine steife, abstrakte Form, die alle Vertraulichkeit der niederen Geistesklassen kalt ablehnte. Er wollte sich von den damaligen Popularphilosophen, die nach bürgerlichster Deutlichkeit strebten, vornehm absondern. Und er kleidete seine Gedanken in eine hofmännisch abgekältete Kanzleisprache.
Wenn Kant von der Kritik der reinen Vernunft spricht, mag dies heutigen Ohren abstrakt und akademisch erscheinen. Im Sound der gelehrten Diskurse des 18. Jahrhunderts klingt die Formulierung provokativ. Kein Wunder, dass sie von der etablierten Philosophenzunft mit Ablehnung und Unverständnis quittiert wird. Noch einmal Heinrich Heine.
Die Kritik der reinen Vernunft ist das Hauptwerk. Keine von allen Schriften Kants hat größere Wichtigkeit. Dieses Buch, wie schon erwähnt, erschien 1781 und wurde erst 1789 allgemein bekannt. Es wurde anfangs ganz übersehen. Nur 2 unbedeutende Anzeigen sind damals darüber erschienen und erst spät wurde durch Artikel die Aufmerksamkeit des Publikums auf dieses große Buch geleitet.
Erst langsam dämmert dem gelehrten Publikum, worin das Revolutionäre besteht. Kant wirft einen kritischen, prüfenden Blick auf den menschlichen Erkenntnisapparat. Das heißt, die Vernunft befragt sich in gewisser Weise selbst, ob und wie sie überhaupt zu sicheren, objektiven Erkenntnissen kommt.
Alle Menschen streben von Natur aus nach Wissen.
So hatte es schon Aristoteles formuliert. Aber worauf basieren unsere Erkenntnisse? Sind es die sinnlichen Erfahrungen, wie der schottische Philosoph David Hume behauptet? Oder gibt es Erkenntnisse, die allein auf Vernunft, ohne sinnliche Erfahrung beruhen? Eine Ansicht, die von dem gebürtigen Leipziger Gottfried Wilhelm Leibniz und dem in Halle lehrenden Christian Wolff vertreten wird. Immanuel Kant versucht es mit dem Mittelweg.
Dass all unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anfange, daran ist gar kein Zweifel. Wenn aber gleich alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anhebt, so entspringt sie darum doch nicht eben alle aus der Erfahrung. Denn es könnte wohl sein, dass selbst unsere Erfahrungserkenntnis ein zusammengesetztes aus dem sei, was wir durch Eindrücke empfangen und dem, was unser eigenes Erkenntnisvermögen aus sich selbst hergibt.
Von Erfahrungen unabhängige Erkenntnisse nennt Kant Urteile a priori. Das 1 und 1 2 ergibt, ist solch ein Urteil, aber auch die Erkenntnis, dass alle Schimmel weiß sind, ist ohne jede Erfahrung nachvollziehbar, da sich die Antwort aufgrund der begrifflichen Definition von Schimmel durch einfaches Nachdenken ergibt. Dann sind da aber noch die Erkenntnisse, die auf sinnlicher Wahrnehmung basieren. Kant bezeichnet diese als Urteile a posteriori. Dieser Schimmel ist groß, ist eine Aussage, die ich treffen kann, weil ich das Pferd gesehen habe und mit anderen vergleichen kann. Allerdings kommt noch etwas Entscheidendes hinzu. All diese Erkenntnisse, die wir durch unsere Sinneseindrücke gewinnen, sind schon im Vorfeld räumlich und zeitlich strukturiert. Das ist der Punkt. Kants Entdeckung. Raum und Zeit sind nicht außerhalb von uns Menschen angelegt, sondern Grundgegebenheiten unseres Denkens. Diese Sichtweise müssen die Gelehrten damals erst einmal schlucken, denn sie stellt unser Verständnis der Wirklichkeit in Frage. Es bedeutet, wir können nicht wissen, wie die Welt unabhängig von unserem Erkenntnisapparat tatsächlich aussieht. Wobei Kant davon ausgeht, dass es diese Welt außerhalb unserer Wahrnehmung, er nennt sie die Dinge an sich, tatsächlich gibt. Aber
was die Dinge an sich sein mögen, weiß ich nicht und brauche es auch nicht zu wissen, weil mir noch niemals ein Ding anders als in der Erscheinung vorkommen kann.
Nicht die Erkenntnis richtet sich also nach den Gegenständen, sondern die Gegenstände richten sich danach, wie wir sie erkennen. Das bedeutet eine völlige Umkehr der Perspektive.
Eine Revolution der Denkungsart.
Und das in einem Bereich der Philosophie, der seit Aristoteles heftig umkämpft und ein Exerzierplatz endloser Spekulationen und Streitereien ist. Die Metaphysik. Kants revolutionäre Idee:
Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik damit besser fortkommen, dass wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserer Erkenntnis richten.
Kant nennt diese Art zu philosophieren Transzendentalphilosophie, eine Methode, mit der er gewissermaßen hinter die Kulissen unserer Erfahrungswirklichkeit schauen will. Er will herausfinden, wie unser Erkenntnisapparat funktioniert und wie wir eigentlich zu unseren Wirklichkeitsbildern kommen. Eine Eines seiner wichtigsten Ergebnisse dabei ist, dass der menschlichen Vernunft Grenzen gesetzt sind. Bestimmte Erkenntnisse bleiben ihr verwehrt. So kann die Frage, ob Gott existiert, nicht beantwortet werden. Auch der Begriff der Freiheit lässt sich aus der theoretischen Vernunft nur als Möglichkeit ableiten.
Die bisherige Philosophie, die schnüffelnd an den Dingen herumlief und sich Merkmale derselben einsammelte und sie klassifizierte, hörte auf, als Kant erschien. Und dieser lenkte die Forschung zurück in den menschlichen Geist und untersuchte, was sich da kundgab.
So beschreibt Heine Kants Wirkungsmacht. Er hat die Philosophie vorangetrieben durch die Hinwendung zum Menschen und dem Ergründen von dessen Urteilsfähigkeit. Diese Urteilsfähigkeit ist sein Humankapital, Kraft dessen er sich die Welt zu eigen machen kann. Nicht, wie er sie haben möchte, sondern wie er sie nach den Gesetzen der Vernunft begreifen kann. Darauf lässt sich aufbauen.
Sie hörten Folge 3 von Kant für Eilige. Ein Podcast von Stefan Nölke und Katrin Wenzel. Mit Katharina Thalbach und Matthias Matschke. Jeder Mensch hat das Recht auf seinen eigenen Geschmack. Auch darüber hat sich Immanuel Kant Gedanken gemacht. Davon handelt Folge 4 unseres Podcasts. Und noch mehr Philosophie finden Sie jederzeit in der ARD Audiothek unter dem Stichwort Kant.